Ja, einen schönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir durften gerade eben ihn schon singen und wir merken ganz deutlich, heute ist irgendwie ein Fest und wir wollen gleich mal gucken, was genau es denn mit dem Erntedankfest auf sich hat, was vielleicht auch die Bibel dazu sagt. Und ich möchte einfach ganz kurz noch davor beten. Bleibt ruhig sitzen. Heiliger Vater, in Jesu Name kommen wir zu dir und wollen dir danken, wollen zur Ruhe kommen, zu deinem Wort, Herr, hören, was du sagst, Herr, was die Bibel sagt, dein Wille, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass du uns Konzentration gibst, Herr, und einfach wirke du. Amen. Ja, das Fest ist kein ganz junges Fest, will ich mal so sagen. Also das Erntedankfest ist ein Fest, was schon tausende Jahre alt ist. Das heißt nicht, es hieß nicht immer Erntedankfest. Aber es gab es schon tatsächlich auch im antiken Griechenland, also schon wirklich tausende Jahre alt. Es war eher so ein Fruchtbarkeitsfest, aber man hat daran gedacht, dass das Land Frucht hervorbringt. Auch im Norden bei uns gab es das auch. Und auch im Judentum sehen wir ein sehr ähnliches Fest, das Laubhüttenfest. Und man merkt also irgendwie, diese Feste ziehen sich durch die ganze Weltgeschichte durch. Und immer wieder war es nötig für uns Menschen, irgendwo so eine Erinnerung zu haben, Mensch, es gibt etwas, was nicht selbstverständlich ist, nämlich, dass die Erde Frucht hervorbringt. Und man sieht, wir Menschen, wir brauchen eine Erinnerung, um zu danken, um Danke zu sagen, um dankbar auch zu sein. Und ich habe gerade eben mal im Sitzen ein bisschen ganz grob die verschiedenen Früchte und Obstsorten durchgezählt und es sind über 20 Stück. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber schon ein paar Jahre zurück gab es sowas nicht in Deutschland. Ich habe mal in der Nähe von einem Kaufland gewohnt oder von dem Kaufland hier in Coesfeld und ja, das war so irgendwo eine Selbstverständlichkeit, diese Vielfalt zu sehen jeden Tag, weil es unser Kühlschrank quasi war zu der Zeit, Kaufland. Und ja, also es ist echt heftig, wenn man sich überlegt, dass in den 90er Jahren ich würde sagen, sogar 20% dieser ganzen Früchte nicht und Obstsorten nicht in der Vielfalt vorhanden waren. Ja? Ananas, Mangos, das sind alle Sachen, die in den letzten paar Jahren wirklich als selbstverständlich dazugehören in jedem Supermarkt. Aber das gab es nicht. Und ich kann mich an eine lustige Begebenheit erinnern als Familie. Das war in den 90ern, das war zur Zeit des Kosovo-Kriegs. Da waren Serben, die quasi aufgenommen wurden, Kinder, die halt, damit sie verschont bleiben von dem Krieg dort. Und wir waren dann eingeladen in einer Familie und ja, wie gesagt, 90er Jahre, und da gab es keine Bananen auf Kreta. Und da kamen gerade die Bananen so auf den Markt und man kannte das nicht. Das wuchs auf Kreta halt nicht. Und ja, ich kann mich daran erinnern, wir waren da eingeladen und mein jüngerer Bruder, der hat die Bananen entdeckt und hat immer ganz höflich gefragt, darf ich noch eine? Bis er dann irgendwann richtig starke Bauchschmerzen hatte. Aber so erinnert man sich irgendwo immer auch im Leben daran, dass nicht alles so war, wie es jetzt ist, wie wir es jetzt genießen dürfen. Und wenn man uns erinnert, dass dieses Ding hier auch noch nicht so ganz so alt ist, also die Handys an sich, dann merkt man, was für ein Reichtum wir haben. Natürlich muss man auch richtig mit diesem Reichtum umgehen. Aber es sind Privilegien, die wir haben. Ja, und wenn wir weiter überlegen, was für Privilegien wir alles genießen dürfen, wir alle haben heute sehr wahrscheinlich in einem Bett geschlafen, was weich ist und eine Decke da war und man konnte sich zudecken. Oder die Heizung war so heiß aufgedreht, dass man nicht mal eine Decke nötig hat. Ja, das ist auch ein Privileg. Ja, wir haben Handys, wir haben irgendwo ein Dach über dem Kopf gehabt. Und es ist ein riesengroßer Reichtum. Und auch die Arbeitsstellen, die wir haben, oder das Sozialamt, was wir haben als Möglichkeit, das sind alles Sachen, die nicht selbstverständlich sind. Die meisten Generationen und Menschen, die vor uns gelebt haben, hatten das alles nicht. Wir haben es. Aber ja, bewirkt das in uns Dankbarkeit? Ja, in den letzten, ich glaube, meine so 15 Tagen ist es jetzt, wenn man nämlich sieht und ein bisschen vergleicht, wie geht es denn anderen zur Zeit? In den letzten 15 Tagen gab es in den Kanaren, also in Spanien, bei den Inseln dort, gab es einen Vulkanausbruch auf La Palma. Und dort sind jetzt um die 900 Häuser verwüstet schon von Lava. Und Weitere tausende Häuser werden einfallen, weil da tonnenweise die Asche vom Himmel runterkommt. Und das hat auch ein enormes Gewicht. Und ja, Experten befürchten sogar einen Tsunami, der ausbricht dadurch, der dann die, die Landteile von Spanien treffen könnte. Natürlich kennen wir sowas ja nicht und können uns glücklich schätzen und dankbar sein, dass wir das nicht haben, oder? Aber wenn man dieses Jahr zurückblickt, sieht man auch bei uns irgendwo Katastrophen. Ja, das Leid kann auch uns treffen. Wie dankbar ist man denn in so einer Situation, wenn man das Haus verloren hat, wenn man die Freude, quasi die Sicherheit im Leben auch genommen bekommt? Das sind Fragen, die auch tatsächlich zu diesem Erntedankfest dazugehören und die wir auch schon in den Liedern teilweise hatten, ja, zum Thema Leid auch, was dazugehört. Und lasst uns einmal aufschlagen im 1. Thessalonicher, im Kapitel 5, in den Versen 16 und 18. Da gibt es einen Auftrag für uns als Christen, der ja eine große Herausforderung darstellt, was dieses Thema angeht. Ich lese das mal vor. Also der 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 16 und 18. Dort steht geschrieben, freut euch allezeit, betet ohne Unterlass. Und dann im Vers 18, für ganz bestimmt das heutige Thema nochmal, da spricht es das an, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Ja, also sei immer oder in allem dankbar. Also auch in diesem Leid, was ich gerade eben geschildert habe, sollte man dankbar sein als Christ. So steht es da. Aber es erinnert vielmehr dieses Danke-Sagen an Erziehung für mich. Ich werde immer wieder daran erinnert. Ich weiß nicht, wie ihr erzogen worden seid, wie ihr groß geworden seid, in was für Familienumständen. Bei uns war das so, dass wir am Essenstisch gelernt haben, ja, wenn ich die Milch gereicht bekomme, dann sage ich ein Dankeschön, ne? Oder ein Bitteschön, wenn man sie gibt. Das ist aber Anstand. Ist das Dankbarkeit? Ist das das? Erfüllt das diesen Vers? Das ist die Frage. Gibt es eventuell verschiedene Arten der Dankbarkeit? Und dazu gibt die Bibel natürlich Antworten, die wir nur suchen müssen. Und im Lukas, lasst uns das zusammen aufschlagen, im Lukas Kapitel 17 möchte ich vorlesen heute die Verse 11 bis 19. Da spricht die Bibel über ein Ereignis, wo Jesus Christus selbst unterwegs war mit Jüngern und er ist dort 10 Menschen mit Krankheit begegnet. Und es ist eine Stelle, die in der Bibel ganz klar das Thema Dankbarkeit thematisiert. So viele Stellen gibt es gar nicht, die das so konkret als Beispiel thematisieren. Deswegen ist das eine ganz besondere Begebenheit. Und wir wollen sie uns mal angucken, was denn dort geschehen ist. Vielleicht erhalten wir ja Aufschluss, um die Frage zu klären, ob es verschiedene Arten des Dankens gibt. Nun, ich lese vor, Lukas Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, da er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog, und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben, und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesus Füßen nieder und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Also, lasst uns mal genauer reingucken, was zu dieser Zeit los war. Also es gab ein Grenzgebiet, steht hier, zwischen Samaria und Galiläa. Israel oder das Judentum trennte sich ganz stark von den Samaritern. Samariter waren Leute, die haben tatsächlich sich verheiratet mit Menschen, die nicht Juden waren, die nicht Israeliten waren. Und das war laut mosaischem Gesetz ein Verstoß gegen Gottes Wille, gegen das Gesetz. Und diese Menschen lebten im Exil, in Samarien. Und In der Mitte, das Grenzgebiet, was hier beschildert wird oder worüber gesprochen wird, ist ein Grenzgebiet, wo sich Menschen aufhielten, die nicht mal in Samaria leben konnten oder durften. Das waren aussätzige Menschen, außer zwar eine ganz schlimme Krankheit, wo das Fleisch verfaulte vom Menschen und man starb. Man hatte keine Möglichkeit, geheilt zu werden, man hatte keine Möglichkeit, eine Einkunft zu haben. Und die Menschen hatten sozusagen keine Möglichkeit auf Hoffnung. Sie waren hoffnungslos verloren, sie konnten nicht für ihre Familien sorgen, sie wurden mit Steinen beworfen, sobald sie sich näherten anderen Menschen. Also das muss eine Situation sein, die schlimm ist, die wahrscheinlich auch, wir würden sagen, vielleicht sogar schlimmer ist, als tot zu sein. Also es ist ein schlimmes Leid, was diese Menschen mit sich tragen. Und trotzdem kommt es zu dieser Begebenheit, die kein Zufall ist. Jesus Christus, der Herr, der Schöpfer, er begegnet ihnen und sie wissen genau, wer er ist. Sie haben schon erzählt, das sprach sich rum wie ein Lauffeuer in ganz Israel, was der Herr getan hat, wie er Menschen geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat und die Wunder vollbracht hat. Und so haben sie ihn in Hoffnung aufgesucht. Und Hoffnung ist etwas, was, wenn man so ein Leid hat, nichts Einfaches ist. Hoffnung ist sehr schwer, wenn man so ein Leid schon erlebt hat. Und da sieht man einfach, wie diese Menschen neue Hoffnung bekommen. Denn auch wenn sie noch so klein ist und irgendein Mensch Menschen heilt, aus ihrer Sicht, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie geheilt werden, weil sie sind unheilbar. Und dennoch machen sie sich auf, auch wenn es nur eine ganz kleine Möglichkeit gibt, sie begegnen Jesus Christus. Und ja, er macht nichts Großes, er sagt ihnen einfach, ja, zeigt euch den Priestern. Er geht nicht ganz groß, zumindest ist es nicht überliefert, auf sie ein und behandelt sie irgendwie mit Salben, sondern er sagt ihnen einfach, und jetzt könnt ihr euch den Priestern zeigen. Und auf dem Weg werden sie schon gesund. Nicht bei den Priestern, nicht die Priester heilen diese Menschen, sondern tatsächlich Jesus Christus. Die Priester hatten die Aufgabe, das zu bestätigen, dass diese Menschen tatsächlich auch jetzt geheilt sind vom Aussatz. Und das ist beeindruckend zu sehen, diese Machtdemonstration Gottes hier. Also Jesus hatte die absolute Vollmacht, als er Mensch war. Er war Mensch und Gott zugleich. Zeigt sich in diesem Beispiel hier sehr schön. Und ja, Jesus erbarmt sich ihnen, er hilft ihnen. Und dennoch lesen wir hier etwas, was irritiert. Einer aber von ihnen kehrte wieder um. Ein einziger von den zehn. Die zehn, wie gesagt, sie hatten keine Hoffnung und sie haben hier ein neues Leben geschenkt bekommen, alle zehn. Sie haben hier wirklich eine Möglichkeit bekommen, die sie nicht verdient haben, mit der sie auch nicht gerechnet haben. Sie hatten vielleicht eine kleine Hoffnung, aber einer hat tatsächlich irgendwie, es hat ihn so sehr bewegt, dass er wieder in dieses gefährliche Grenzgebiet, wo die Aussätzigen waren, reingegangen ist und hin zu Jesus gekommen ist. Und ja, diese anderen neun, man kann es nur annehmen und spekulieren, aber sie hatten bestimmt auch Familien und Menschen, die sie geliebt haben und sie wollten diese Freude des Gesundseins wieder teilen und hatten das viel mehr als Drang in sich, als sich zu bedanken. Was auch menschlich ist, sage ich mal, ja. Also wir haben ja nicht umsonst diese Erntedankfeste, damit wir uns erinnern. Ja, wir vergessen sehr schnell, Danke zu sagen und erstmal möchte man die lieben Menschen erstmal wieder sehen und berühren dürfen, wenn man sie jahrelang nicht berühren und auch nicht sehen durfte. Ja, man musste viele Meter Abstand halten. Und dennoch, einer hat dieses Risiko auf sich genommen. Er ist aktiv geworden und ist zurückgegangen. Und wie ist er Gott begegnet? Er hat sich auf den Boden gelegt. Ja, also er hat sich wirklich ganz erniedrigt als Mensch. Das ist die Anbetungshaltung. Nicht die Knie sind die niedrigste Anbetungshaltung, sondern wirklich aufs Angesicht sich legen vor dem Herrn, ja. Das hat er getan. Er hat Gott also die Ehre gegeben und dadurch hat er ihm gedankt. Und das wollen wir mal festhalten. Sich bedanken heißt Gott die Ehre geben, ob man es im Lied tut oder im Dienen oder einfach im Gebet. Aber es bedeutet aktives Handeln. Es bedeutet nicht einfach nur das Anstandsgefasel, was wir unseren Kindern beibringen, sag Danke dafür, dass ich dir das Brot reiche oder so, sondern es ist mehr als das, ja? Also dieser Mann, der war erfüllt mit Dankbarkeit und hat das getan. Und Jesus hat ihn auch belohnt, sehen wir im Vers 19, für sein Handeln, für diese Erinnerung, dass er dankbar war, für diese dankbare Haltung. Ja, die anderen 9 haben einen Gnadenakt genauso erfahren wie dieser eine. Und irgendwie scheint es so, als ob sie es nicht ganz begriffen haben, dass es nicht selbstverständlich ist und sie nicht mehr Jesus aufgesucht haben. Zumindest wird uns hier das nicht berichtet. Und ja, zurück. Was hat dieser Text mit uns zu tun? In unserer Welt ist es tatsächlich genauso. Wir, die wir im Westen wohnen, nicht nur wir Deutsche, sondern wir, die wir wirklich so viel haben, wie ich es gerade eben auch aufgezählt habe, wie wir es sehen, in den Supermärkten vertreten. Wir haben so viel und dennoch irgendwo hinkt es mit der Dankbarkeit ganz stark, ganz massiv. Und es gibt so viele Studien, die beweisen und Forschungen, die wirklich gemacht wurden, um zu forschen und zu gucken, warum ist das so, warum verhält sich das so, dass arme Menschen, die weniger haben, irgendwie glücklicher sind und auch dankbarer sind. Und ja, die Bibel gibt dazu eine Antwort. Aber ja, wir sehen einfach, dass es so ist, dass 3 Mahlzeiten am Tag, die wir genießen dürfen, und was weiß ich noch, Süßigkeiten zwischendurch oder sowas, die wir uns gönnen, dann Urlaub, dass wir überhaupt in Urlaub fliegen können oder gehen, fahren können, das ist nicht selbstverständlich. Das ist etwas, was Luxus, absoluter Luxus ist. Die Menschen müssten immer eigentlich arbeiten, um für sich jeden Tag das Brot auf den Tisch zu kriegen. Aber wir haben die Möglichkeit, sogar in den Urlaub zu fliegen oder zu genießen. Dann haben wir eine Menge Luxusgüter. Ja, angefangen von dem Handy, was ich gerade gezeigt habe, bis hin zu Fahrrädern, Autos, Häuser. Wir haben so viel, dass wir irgendwo, dass uns das gar nicht mehr gut tut als Menschen. Ja, also das zeigt sich nämlich ganz stark an den psychischen Krankheiten, die wir haben. Es gibt nirgendwo auf der Welt, es ist so intensiv, wo der Reichtum sich häuft, da verbreiten sich die psychischen Krankheiten. Weil wir Menschen, wir haben ein Problem damit. Wir kommen nicht klar damit, dass wir so viel haben. Und dieser Materialismus, der bewirkt etwas in uns Christen, nämlich, dass wir uns nicht mehr um Gott drehen, sondern um uns selbst und um das, was wir als nächstes haben wollen. Und deswegen werden auch Christen psychisch krank, weil sie sich nicht mehr auf Gott konzentrieren, sondern auf den Reichtum und auf das, was man noch nicht erreicht hat im Leben, ob Karriere oder halt das nächste Gut. Und das sind Sachen, die uns schädigen. Wir sollen dankbar sein für das, was wir bekommen, aber wir sollen auch zufrieden sein. Und Zufriedenheit und Dankbarkeit ist etwas, was Hand in Hand geht, was auch gar nicht auseinander geht. Man ist unzufrieden, man ist halt weniger unzufrieden, wenn man dankbarer ist als Mensch. Man ist dankbar für die Ehe, die man vielleicht hat, oder für die gesunde Familie, die man hat, wenn man viele Scheidungskinder in der Schule begegnet. Oder es gibt so viele Menschen, die einfach leiden, schon als Kinder. Und wenn man sich das bewusst macht, dann kann es helfen, auch dankbarer zu werden. Aber was uns Christen hilft, ist nicht, das bewusst zu machen und diese Vergleiche zu haben. Gut, dass ich ein Bett habe, während in Afrika die Menschen das nicht haben. Das ist ein kurzer Moment, eine kurze Dankbarkeit. Das ist nichts, was eine dankbare Haltung bei uns bewirkt. Die dankbare Haltung bekommen wir nicht so, sondern sie bekommen wir durch Gebet. Wir bekommen sie dadurch, dass wir Gemeinschaft haben mit dem, was uns Freude bereitet, mit Jesus Christus, mit unserem Herrn. Und wenn wir nicht in der Bibel lesen, wenn wir nicht über seinen Willen forschen und uns das egal ist, was der Herr für uns will, dann ist diese Beziehung kaputt. Dann neigen wir dazu, in diese Falle reinzukommen, dass wir undankbar sind für das, was wir haben, obwohl wir so reich geschenkt sind, werden wir gleich mal reinschauen, auch mal in die Bibel. Und wir sehen es anhand von Beispielen auch in der Bibel, dass es Menschen gab, die nicht aufgrund ihrer Lebenssituation dankbar waren, weil sie hatten keinen Grund, um dankbar zu sein, wenn man ihre Lebenssituation begutachtet. Und das wollen wir jetzt mal machen. Lasst uns aufschlagen zusammen Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 23 und 25. Da geht es um Menschen, die tiefgläubig waren. Und dennoch wurden sie von Gott irgendwo, könnte man sagen, ja, in den Stich gelassen sogar. So aus menschlicher Sicht, rein menschlich gedacht. Ja, also Apostelgeschichte 16, die Verse 23 und 25. Und zwar geht es hier um die Gläubigen Paulus und Silas. Zwei Menschen, die wirklich auch glaubten und dem Herrn gefallen wollten und ihm Danke sagen wollten mit ihrem Leben und ihm gedient haben. Ja, und das wollen wir jetzt mal vorlesen und lesen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ja, wir sehen hier einen Einblick in das Gefängnis von früher. Heutzutage ist es ja so, dass wir eine Fortbildung machen können im Gefängnis, dass wir einen Fernseher haben können und den Anschluss auch an Gemeinschaft genießen dürfen. Das war damals anders. Damals handelten sich die Strafen nicht nur um eine Freiheitsstrafe, sondern auch um gewisse menschliche Vorzüge, die wir genießen dürfen, Menschenrechte, die wir denken, sind selbstverständlich, wurden da den Menschen auch geraubt. Und die Umstände, unter denen sie gelebt haben im Gefängnis, die waren heftig. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie sich da die Menschen gefühlt haben, wenn sie wussten, dass es in den Kerker geht. Da hat sich keiner freiwillig gemeldet fürs Gefängnis, um eine Übernachtungsmöglichkeit zu bekommen. Ja, und nichtsdestotrotz, also nicht nur das, sondern auch sehen wir hier, Paulus und Silas wurden auch noch heftig geschlagen davor. Es reicht nicht, dass sie diese Freiheitsstrafe hatten und diese Umstände im Kerker, sondern sie wurden auch noch davor bestraft, indem sie geschlagen wurden. Und wie gesagt, sie waren gläubige Menschen und trotzdem hat Gott dieses Leid einfach ihnen, ja, auf sie treffen lassen. Und sie haben Gott gedient, sie haben das für Gott gemacht und haben trotzdem einfach geschlagen und wurden auch noch ins Gefängnis. Sie wurden nicht verschont. Sie haben die volle Breitbande vom Leid abbekommen. Und das ist etwas, wo wir sehen, jetzt müssten eigentlich diese beiden Menschen sich abtun von Gott. Sie müssten sagen, nein, Herr, ich bin dein Knecht gewesen, ich habe dir treu gedient und du schützt mich nicht mal. Und es ist wirklich selbstverständlich, dass Menschen so denken in einer Situation, wo sie verraten werden, gefühlt zumindest. Ja, aber nichtsdestotrotz sehen wir in 25 das genaue Gegenteil. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Also, da gibt es zwei logische Möglichkeiten. Die eine ist, ja, dass die beiden verrückt waren oder verrückt geworden sind. Und die andere ist, dass sie eine andere Form der Dankbarkeit hatten, die wir, denke ich, nicht mehr kennen oder nicht in dem Maße kennen und erleben. Und die biblische Dankbarkeit, die uns hier präsentiert wird, sie ist tiefer als das Danken. Sie ist tiefer als eine kurze Freude im Herzen, dass wir dem Tod vielleicht entrinnt sind. Sondern sie ist etwas ganz anderes. Sie ist sogar in dem höchsten Maße des Leides, des Unrechts. Sie waren unschuldig und trotzdem waren sie voller Dank hier. Sie haben Gott gepriesen. Und wir haben vorhin nochmal gesehen, der Aussätzige, der zu Gott kam, hat erstmal Gott gelobt. Und dasselbe tun die hier, obwohl sie in einem Stock steckten, wo ihre Füße stramm waren und sie konnten nicht schlafen in dieser Position. Also sie haben wirklich Folter erlebt hier. Und trotzdem haben sie Gott gedankt. Das ist übernatürlich, das ist ein übernatürliches Phänomen. Und der Grund hierfür, der steht nämlich im Johannes, im 6. Kapitel. Lasst uns das mal aufschlagen. Johannes Kapitel 6, das ist ein ganz kurzer Vers. Den hatten wir erst auch im Taufkurs. Johannes Kapitel 6, den Vers 47. Das ist der Grund und auch der Beweis, dass die beiden nicht verrückt waren. Das ist der Grund, warum sie dennoch Gott loben konnten. Also Johannes Kapitel 6, den Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Wie redet der Herr, Jesus Christus? Und er sagt es in einem ganz kurzen Satz. Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Nicht wer das noch und das noch und das noch macht und erfüllt, sondern einfach nur glaubt. Da endet der Satz. Es ist ganz kurz. Das ist die kürzeste Botschaft quasi der Errettungsmöglichkeit, die wir hören und sehen in der Bibel. Und das hatten Paulus und auch der Silas verstanden. Nicht nur mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen ergriffen. Ich weiß nicht, was bewegt das in dir, dieser Vers? Bewegt er was in dir? Bewegt er diese Dankbarkeit, dass so ein Durchhaltevermögen in so einer Situation bewirkt? Bei Paulus und Silas hat es das. Und sie haben verstanden, dass sie jetzt schon das ewige Leben haben. Nicht nur später bei dem Herrn sind, sondern jetzt schon in diesem Leben fängt das ewige Leben an eines Christen. In der Form des Dienens und in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Und so sehen wir es wirklich als Beweis ihrer Dankbarkeit, dass sie trotz des Leides an dem Herrn festhalten und dankbar sind, fröhlich sind. Und sie singen Lieder und es bekehren sich Menschen. Also aus der Sicht von normal denkenden Menschen, die nicht gläubig sind, sind das auf jeden Fall Verrückte. Und es ist so schön zu sehen, dass der Herr die Schwachen gebraucht und sie stärkt, wenn sie ganz am Boden liegen und durch sie Menschen errettet werden. Und das ist kein Einzelfall in der Bibel. Die Bibel ist voll mit solchen Zeugnissen der Dankbarkeit. Ja, eins der bekanntesten und auch der imposantesten steht im Alten Testament. Deswegen wollen wir das auch nochmal als Vergleich sehen. Und zwar geht es um den Menschen Hiob, der ein noch viel größeres Leid hatte, mit dem zu kämpfen hatte, als diese beiden Christen, die wir gerade eben gesehen haben. Und das Heftige nämlich bei Hiob ist, dass er nicht die Heilige Schrift hatte, dass er aber trotzdem einen festen Glauben hatte an den dreieinigen Gott. Er wusste nicht, dass Jesus für ihn sterben würde. Er wusste nicht diese ganzen Einzelheiten, die wir jetzt als Vorrecht wissen dürfen. Aber dennoch hat er ganz fest auf die Gnade Gottes, hat dieses dreieinigen Gottes gehalten, ganz fest und konnte diese Situation durchstehen. Und ich lese mal vor aus Hiob, Kapitel 1, den Vers 21. Und er sprach, also Hiob, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Dieser Mensch hatte nicht irgendwas Kleines erlebt und sagte jetzt als Heuchler diesen Spruch, sondern er hat das größte Leid, denke ich mal, erlebt, was Menschen erleben können. Zunächst einmal muss man wissen, er war sehr reich und sehr, sehr fleißig. Er hatte ein Anrecht auf das Brot, was auf seinem Tisch kam. Er hat für viele Tiere und Menschen gesorgt. Er hatte wirklich ganz viele Güter und diese Güter wurden ihm alle geraubt. Seine Knechte wurden erschlagen. Ja, und das alles an einem Tag. Und seine Kinder, die er viele hatte, die haben Geburtstag gefeiert. Und das Dach ist auf ihren Kopf gefallen und sie waren tot. Also der Mann hat wirklich alles in einem Moment quasi verloren. Und alles kam hintereinander. Er war am Boden eigentlich. Muss man annehmen. Und dennoch sagt er diesen Satz, nackt bin ich aus meinem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Loben ist danken, ihm die Ehre geben ist danken. Er dankt für diese miese Situation, in der er steckt. Und er kann das machen. Das ist nichts Natürliches mehr, das ist ein übernatürliches Phänomen. Und wir sehen, dass selbst in Trauer Menschen, die verstanden haben, dass sie das Heil von Jesus Christus geschenkt bekommen haben, durch den Heiligen Geist die Kraft bekommen zu danken und ihn zu verherrlichen. Ja? Es gibt viele Menschen, die als Märtyrer sterben und die Verwandtschaft, die auch gläubig ist, können diese Sätze auch sagen und sprechen, was ein Zeugnis nicht ihrer Stärke ist, sondern der Stärke des Gottes, an den sie glauben. Und das ist etwas, wo wir sehen einfach, biblische Dankbarkeit hat echt einen Tiefgang. Also das ist etwas, wo wir eigentlich sehen können, dass es nichts Natürliches mehr ist. Es hat nichts mit dem Anstand, den wir bei Mitmenschen sehen, dass sie einfach Danke sagen, wenn man kurz hilft, zu tun, sondern das ist etwas, was viel, viel tiefer geht und was übermenschlich ist. Und ja, das Erntedankfest hat mit zwei Wörtern ja zu tun. Wir haben jetzt gerade eben so ein bisschen ins Danken reingeguckt. Danken trotz Leid auch. Und es hat auch mit dem Wort Ernte zu tun. Und in diesem Fest gebührt Gott auf jeden Fall Dank. Der Dank gebührt Gott und auch die Ehre. Ja, das haben die antiken Griechen nicht gemacht. Sie haben Mutter Erde dann gedankt oder so. Ne? Also das ist etwas, was Christen wissen ganz genau, dass Gott der Schöpfer ist. Das steht ja ganz am Anfang in der Bibel, dass wir ihm diesen herrlichen Planeten verdanken. Und ja, Christen wissen, dass Jesus Christus gelebt hat, dass er Gottes Sohn ist, dass er sein Blut tatsächlich auch als Mensch und Gott zugleich vergossen hat, dass er ganz bewusst sein Leben übergeben hat und dass er auferstanden ist. Und das bewirkt Dankbarkeit bei uns Christen. Er ist Schöpfer. Er ist derjenige, dem die Ehre gebührt, dem der Dank gebührt. Und bewegt dich das? Bewegt dich das noch als Christ? Das ist die Frage, die du dir heute stellen kannst, die wir uns alle heute stellen können bei so einem Erntedankfest. Bewegt dich das noch? Bewirkt das noch irgendwas in deinem Leben? Bewirkt es ein Handeln oder nicht? Sagst du Gott durch ein Handeln dadurch noch Dankeschön? Oder ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Jesus halt gestorben ist vor vielen Jahren? Ist es ein Wissensstand oder ist es eine Sache, die dich noch ergreift, auch im Herzen? Und man sieht es tatsächlich, Christen sind traurig, Christen sind unglücklich. Und wenn man in die Welt fragt, was ist dein Eindruck von diesen Christen? Ja, die sind unfrei, sie müssen sich an so viele Gesetze halten in der Bibel und das macht doch keinen Spaß. Ich will das Leben genießen. So sieht man es doch. So ist der Ruf eines Christen. Und es hat damit zu tun, dass wir traurig sind und denken, wir müssen auch teilweise irgendwelche Gesetze einhalten, weil, naja, die Bibel sagt es. Und wir haben vielleicht diese dankbare Haltung verlassen und haben nicht Gemeinschaft mit Gott. Denn wenn wir das haben, dann verstehen wir einfach, was Gott für uns getan hat. Und verstehen, dass diese Gesetze halten, das Drehen um Gott herum und nicht um uns selbst herum, bewegt Dankbarkeit und Fröhlichkeit in unserem Herzen. Es ist das, was Gott uns gibt, damit wir fröhlich sind. Es ist nicht das, was Gott uns gibt, damit wir begrenzt sind, sondern um uns zu schützen, um nicht so unglücklich zu sein wie Menschen, die nicht Jesus Christus haben im Leben und keinen tieferen Sinn haben, der ihnen auch im Leid noch Freude gibt. Ja, um das nicht zu haben, sind die Gesetze gegeben auch. Und die Regeln, die uns Gott gibt als Mensch, diese Anleitung ist viel besser als vielleicht das Wort Regeln und Gesetze. Ja, also ein Christ ist jemand, der Gott als Zentrum hat in seinem Leben. Das ist ein Christ. Es ist nicht derjenige, der einfach nur irgendwie glaubt, sondern es ist derjenige, der verstanden hat oder der glaubt, dass Jesus Christus wirklich das Zentrum ist, dass er der Herr ist, der Herr Jesus. Der Glaube an den Herrn Jesus Christus, nicht nur einfach nur an irgendeinen Jesus. Und Gott wird so gepredigt heutzutage leider, und das ist das Problem, dass Christen auch krank werden, dass er nur das Extra ist in unserem Leben. Er ist das, was uns Christen vielleicht noch fehlt oder uns Menschen, um glücklich zu sein. Er ist das Sahnehäubchen auf der Torte, aber das ist er nicht. Er will das Leben bestimmen, damit es uns gut geht. Er will uns helfen, er will unser Leben komplett umgestalten, damit wir fröhlich sein können, damit wir auch im Leid noch danken können und wirklich erfüllt sind, dass wir einen Lebenssinn haben. Und er will uns diesen echten Frieden geben, nicht den Frieden des Kriegszustands, wo es Stillstand ist, sondern echten Frieden. Die Ruhe im Herzen, die haben wir, wenn wir das verstanden haben, dass Jesus Christus unser Herr ist, dass ein tatsächlicher Herrschaftswechsel auch in unserem Leben stattgefunden hat. Nicht einfach nur ein Glaube, sondern tatsächlich das Einverständnis, Herr, nicht mehr ich, sondern du. Du sagst mir jetzt, wo es lang geht und ich werde die Bibel lesen, um verstehen, was du überhaupt willst. Ohne die Bibel zu lesen, weiß ich ja nicht, was du willst und da kann ich immer noch genauso das machen, was ich selber will und bin wieder mein eigener Herr. Und so sehen wir diese Regeln und diese ja, Aufmunterungen, die uns in der Bibel immer wieder begegnen, sind zu unserem Wohl. Hier hat Jesus Christus uns gegeben und dafür gesorgt, dass wir das Wort haben, damit es uns besser und gut geht. Und deswegen sollten wir das auch mindestens einmal im Jahr komplett durchlesen als Christen, damit wir genau wissen, auch was der Herr gelitten hat, was er erlebt hat und auch was wir an den Beispielen von diesen Menschen, die auch schon viel Leid hatten und auch die viel Fröhlichkeit hatten in ihrem Leben, lernen dürfen und können. Ja, diese Woche war es so, dass wir nochmal einen kurzen Weckruf hatten als Familie. Da waren die Kinder nicht dabei. Wir hatten einen Autounfall, einen kleinen, keinen ernsten, in dem Sinne von, dass das Auto einen Schaden hatte. Aber meine Frau wurde fast überfahren. Das war sehr, sehr knapp. Und da sieht man einfach, wie schnell das Leben einfach zu Ende sein kann. Wir haben nicht das Leben in der Hand, auch wenn wir top gesund sind, Sport machen und trotzdem, wir wissen nicht, wann es zu Ende geht. Und das geht von einem Moment auf den anderen. Damit rechnet man nicht. Ja, es können die anderen schuld sein an unserem Tod. Wir wissen es nicht, wann der Tod uns einholt. Wir wissen nicht, wann die Gnadenzeit endet. Der Herr kann jeden Moment kommen. Und deswegen ist dieser Herrschaftswechsel ein ganz wichtiger Schritt, den Menschen machen müssen. Sonst werden sie in Ewigkeit, so sagt es uns die Schrift, so sagt es uns der Herr, nicht mit dem Herrn leben, sondern mit dem Leid ohne dem Herrn in der Hölle. Also es ist ein furchtbarer Zustand, aber auch wir Christen sollten unser Christsein immer wieder nochmal neu hinterfragen und auf die Probe stellen und wirklich anhand der Bibel messen. Nicht damit wir in Angst leben, sondern damit wir diese Freude haben und wirklich auch mit Zuversicht in die Zukunft gucken können und uns freuen können, dass der Herr bald kommt. Jetzt lasst uns nochmal gucken im Alten Testament. Im 1. Chronik, da steht das auch nochmal ganz schön, was uns Freude bereiten sollte als Christen, die wir verstanden haben, dass der Herr wirklich alles gemacht hat für uns Menschen, die wir ihn so oft enttäuschen und immer wieder in Sünde verfallen. 1. Chronik, Kapitel 16, Vers 34. Es ist so schön erbauend zu sehen oft, dass im Alten Testament der Herr genauso zu finden ist, der Herr Jesus Christus, wie im Neuen Testament. Und dass seine Taten da auch nachzulesen sind. Also 1. Chronik, Kapitel 16, den Vers 34. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Ja, also in Ewigkeit wird die Gnade aktiv sein. Sie wird immer noch gültig sein. Die Gnade vergeht nicht. Sie ist etwas, was anhält. Und der Herr ist gütig. Und in dem Zusammenhang, lasst uns jetzt im Neuen Testament gucken. 1. Korinther 15, den Vers 57. Also 1. Korinther Kapitel 15, den Vers 57. Wir lesen nur den Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also wir sehen einfach, die Gnade Gottes ist, dass er den Herrn geschenkt hat, um zu siegen. Und er hat gesiegt. Er hat am Kreuz Golgatha die Sünde besiegt. Er hat die Möglichkeit erschaffen, dass wir durch den Glauben wieder Gemeinschaft haben können mit dem Vater, dass wir uns versöhnen können. Und das ist etwas, was ein riesiges Vorrecht ist und was ein Ausmaß ist, was wir gar nicht auf dieser Welt begreifen können als Menschen. Wir sehen es in der Bibel, wir lesen es, wir glauben es ganz fest, wir halten da fest dran. Aber es ist etwas, was unser Verstand bei weitem übersteigt. Und das ist auch gut so. Und es ist schön zu sehen. Und das ist die Ernte, die wir Christen auch jetzt schon genießen dürfen. Diese Zusage, dass wir ewiges Leben haben, wenn wir an ihn glauben. Das ist etwas, was hoffentlich in jedem Einzelnen hier, der es verstanden hat, Freude bewegt. Und in die Menschen, die ihr das nicht teilen könnt, betet zu Gott, glaubt an ihn und glaubt an seinen Herrn Jesus Christus, der der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist, wie es die Bibel sagt. Ja, und jetzt möchte ich nochmal die Frage stellen, welche Taten in deinem Leben bezeugen, dass du dankbar bist für das, was Jesus Christus in deinem Leben bewirkt hat, wenn du errettet bist? Mach dir darüber selber Gedanken. Nimm diese Frage mit, lasst uns dieses Erntedankfest nicht nur als fröhliches und feierliches Fest genießen, um wieder selbst im Zentrum zu stehen, sondern lasst uns wirklich den Herrn in das Zentrum stellen, wie ein Christ es machen sollte. Deswegen nennen wir uns ja Christen. Und wer ernten will, noch mehr als das, der muss ja auch sehen. Ja? Und dazu lesen wir die letzten Verse für heute im 2. Korinther, im Korintherbrief also bleiben wir, 2. Korinther, Kapitel 9, die Verse 6 bis 11. Das ist ein wunderschöner Zusammenhang für Dankbarkeit. Wir sehen letztendlich, was bei Gott als Danke ankommt. Ja? Lasst uns das mal zusammen lesen, denn das ist wichtig für uns, wenn wir uns bedanken wollen für das, was der Herr getan hat. 2. Korinther, Kapitel 9, die Verse 6 bis 11. Das aber bedenkt, Wer kläglich sät, der wird auch kärglich ernten. Kärglich sät, mein Fehler. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt. Nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Er aber, der den Seemann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, so dass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Also, wie bewirken wir Dank bei Gott? Wir sehen, Gott gibt uns den Samen, den wir sehen können. Es gibt entweder diesen kärglichen Samen oder einen Samen, der Segen enthält. Aber wir haben Samen immer und wir sehen. Und entweder sehen wir kärglich oder mit Segen. Und wir sehen, das Sehen mit Segen ist letztendlich das Dienen dem Herrn. Das etwas zurückgeben dem Herrn, etwas für ihn auch machen, das treibt einen dazu. Die Dankbarkeit treibt einen dazu. Eine Freiwilligkeit ist dazu nämlich nötig. Nicht dieses gezwungene Dienen, sondern das Ehrliche. Ich mache es für den Herrn und nicht für die Menschen. Ob es den Menschen gefällt oder nicht, ist nochmal immer eine andere Ansichtssache. Aber es soll ja dem Herrn gefallen, weil es soll bei ihm ein Dankeschön bewirken, wie wir sehen. Nicht bei den Menschen. Es ist auch schön, eine Rückmeldung immer zu haben. Wie habe ich denn das gemacht? War das gut oder schlecht? Das ist eine Sache. Das andere ist, das für das Danken zu tun. Und es ist oft so, dass man es vielleicht doch irgendwie für das Danken tut. Deswegen lasst uns ganz bewusst, wenn wir dienen, dem Herrn dienen, um ihm Danke zu sagen für das, was er getan hat, auch am Kreuz. Und ja, wie ich sagte, sehen ist ein Privileg. Sehen ist etwas Großes und man sieht entweder schlecht oder gut, sozusagen. Die Bibel sagt sogar, man sieht, was man erntet. Also man sieht immer. Und entweder sehen wir auch in uns selbst Zeitverschwendung und was auch immer wir gerne machen, oder wir sehen etwas für den Herrn, mit der Absicht, wirklich etwas für den Herrn zu machen. Und wir sind immer am Sehen. Wir sind quasi immer am Sehen. Das ist etwas, was uns Menschen einfach gegeben ist. Und heute ist es einfach so, dass wir die Möglichkeit noch haben, zu hinterfragen uns selbst. Und lasst uns Gott, möchte ich euch einfach und mir nochmal Mut machen und zusprechen. Lasst uns Gott danken mit unserem Leben. Ja, lasst uns bewusst sein, dass das Dienen auch die Möglichkeit, ihm Dank zu sagen, eine zeitliche Grenze hat. Wir werden alle älter und irgendwann ist man auch tot als Mensch. Da kann man nichts mehr machen, da ist man dann tot. Und die Gnadenzeit endet. Wir wissen nicht, wann es soweit ist, aber wie ich die Woche auch gesehen habe, der Tod kann jeden Moment kommen. Deswegen ist es wichtig, auch als Christ, der schon wiedergeboren ist, sich immer wieder erneut diese Glocke rauszuholen und zu läuten, wach auf, Johannes, mach jetzt noch was mit deiner Zeit. Du weißt nicht, wie viel sie ist, vielleicht endet sie heute. Und das ist das, was ich einem jeden hier aufs Herz legen möchte. Möge Gott uns dabei einfach die Augen öffnen und segnen. Amen.